Weil Simone 3 Tage nicht gekommen war, trieb Johann voller Unruhe in die Metro, zu den Lilas, in die Rue du Coq Français, zu den Treppen und Holzfassaden der Klinik, in der sie arbeitete. Dort schob er sich wie ein schlecht bezahlter Detektiv in der Laternenpfähle. Er brauchte den Zufall und lungerte um ihn herum. Johann Lungerer verschränkte seine Arme. In der Klinik gingen die Lichter an. Er rieb seinen Rücken an einer Putzwand mit zugestelltem Fenster. Sein Jackett blieb an einem Nagel hängen. Johann drehte sich zurück und zog den Nagel aus dem Stoff wie einen Dorn. Er gehörte zu einem Schild. Abbruchgenehmigung stand darauf. Das traf die Werkstatt mit schrägem Dach, losen Elektroschnüren und Regenrinne, die Johann Halt gab. Neben dem Schild hing ein zweites: Baugenehmigung für 25 Apartments, gartengleiche Ruhe im Herzen der Stadt, Hohn in den Worten, Palmen auf dem Plakat, Abriss wegen Plastikgehabe. Solche Zukunft streckte den Finger nach Johann aus, ihm wurde elend und er setzte sich in Bewegung. Die Häuserreihen mit Überständen, Höfen, in denen Wäsche hing und der Oleander in Decken gehüllt war, nahm er jetzt deutlicher wahr als vorher. Er fragte sich bei jedem Eingang, wohnt sie hier? Hinter verblühten Sonnenblumen? Bastmatten als Gardinen? Über der Bar Malbec? Und sah es wieder, das tödliche Schild. Es kündete vom Aus für die ungleichen Schornsteine, über die ein neuer Baron Hausmann ritt. Wo die Abrissbirne angehalten hatte, weil Weihnachten war, fiel Johanns Blick auf 3 Zimmer, denen die Wand zum Zuschauer fehlte. Ihr Leben hielt sich in den Nägeln, in der nachgedunkelten Farbe, wo Hinterköpfe beim Fernsehen an der Wand gelehnt hatten, und in hellen Flächen, wo einmal ein Bild hing. Ihre Gerüche gärten in dem Fettstreifen, der um den Herd floss, abgeschabt der Boden, wo immer gleiche Füße den immer gleichen Tritt hinterließen. Der Rauch, der Schweiß, es war die Luft dieser Leben, die aus den alten Umrissen in neue ziehen mussten, in ein weiß getünchtes irgendwo im 16. Stock, in das man kein Fahrrad mitnehmen durfte. Das Gefühl, wie hier Leben ausgetauscht wurde, durchquerte Johanns kaum gefügte Gewohnheit eigener Wände. Keiner hier wusste, wie ihm geschah. Doch etwas in ihnen wird einen Ort wahren, hoffte er, einen Fluchtort, der jedem allein gehört. Von weitem erkannte Johann die Mauer des Friedhofs. Er war erleichtert. Der Friedhof hielt die Walze aus Wolkenkratzer, Palmen und Illusionen davon ab, voranzustoßen. Im Grabhaus der Kannengießers, wo sein Körper und Simones sich erfunden hatten, hockte Johann sich hin. Er zeichnete Simones Spuren nach, begrub sein Taschentuch, das da noch lag, und fand, dass es beschämend sei, einer Frau nachzulaufen, die er kaum kannte, ihr hinterher sein zu müssen, weil sie sich versteckte, weil er verliebt war, gepfiffen sei es und getrommelt, verliebt, das Ver stand vor seiner Liebe, dieser Verstecker, Verdreher, Verklärer, Verketter. »Bist du verliebt?« schrieb er an die Grabwand, »hast du keine Wahl.« »Bäume ohne Laub sind gut für die Aussicht«, dachte Johann, als er wieder zwischen Wohntürmen, Sendetürmen, Abbruchhäusern, improvisierten Gärten, Bäckern und verkommenen Hotels umherlief. Er erwischte den Blick auf sein Montmartre in der Ferne, entschied, ein letztes Mal zur Maternität zu gehen, dann bitte zurück in seine weihnachtsleere Stube. Das Café Les Lilas, in dem er Simone das erste Mal getroffen hatte, war geöffnet. Er trat ein, setzte sich in den hinteren Raum unter goldene Kugeln, aß Brotsuppe, Fisch in Kartoffelbrei, so das heutige Menü, zur Nachspeise eine Eiweißinsel auf Zitronenpudding. Seine Gabel kreuzte durch die Creme, bevor er zustach. Da ging die Tür auf. Herein kamen Ärzte mit ihren Taschen, ihren Skalpellen. Und mitten unter ihnen Simone. Ein Mann hatte den Arm um sie gelegt. Sie wählten den Tisch ganz vorne neben der Bar. Zwischen ihm und ihr der Glasturm, in dem der Pudding mit den weißen Inseln wartete, und 5 gedeckte Tische. Seltsam närrisch fühlte er sich, ausgezogen und angezogen zugleich. Er wollte sehen, wie sie ihren Mantel ablegte, wie sie sich den Stuhl zurechtschieben ließ, wie sie ihren Schopf zur Seite warf, seine Simone, wie sie lachte. 3 Tage hatte er auf dieses Lachen verzichtet, wie sie redete. Hören konnte er nichts, ob sie ihn verriet oder ob sie zwischendurch an ihn dachte, wer wusste das schon. Johann zog sich in den Schatten des Lokals, bat um die Rechnung, legte sein Geld hin, beobachtete seine Krankenschwester, ihr Hin und Her zwischen den anderen, ihr Auflachen, sich zurücklehnen. Betrogen fühlte er sich, ausgeschüttet, weggeworfen, krank. Seine Insel driftete davon. Simone gackerte. Sie bekam den gleichen Fisch wie er, einer der Hähne auch, die anderen kriegten Huhn, sie hielten kurz Andacht über ihrem Fressnapf, Johann wie festgeklebt im Ausguck auf den Feind, verurteilt, sich beim heutigen Film zurückzuhalten. Da stand einer mit Bart und Wuschelkopf auf, ging auf ihn zu. Wie würde es sein, wenn sie durch diese Haare griff, statt über halbseidene Bürsten? Drehte ab, die Tür, die er suchte, war rechts. Als der Hahn zurückkam, erhob sich Simone. »Oh, gib, dass sie es unauffällig abmacht mit mir!« Johann zog den Kopf ein, wartete auf den Messerstich, den Druck von hinten, den Finger, der sich in seine Schulter bohren würde.